Der Predigttext steht in Lukas 14 und ich lese ab Vers 16. Doch Jesus antwortete ihm mit einem Gleichnis. Er sagte, ein Mann hatte viele Leute zu einem großen Essen eingeladen. Als die Stunde für das Mahl da war, schickte er seinen Diener, um die Gäste zu bitten. Kommt, alles ist hergerichtet. Aber einer nach dem anderen begann, sich zu entschuldigen. Der erste erklärte, ich habe ein Stück Land gekauft. Das muss ich mir jetzt unbedingt ansehen. Bitte entschuldige mich. Ein anderer sagte, ich habe 5 Ochsengespanne gekauft und will gerade sehen, ob sie was taugen. Darum kann ich nicht kommen. Ein dritter sagte, ich habe eben erst geheiratet. Darum kann ich nicht kommen. Der Diener kam zurück und berichtete alles seinem Herrn. Da wurde der Herr zornig und befahl ihm, lauf schnell auf die Straßen und Gassen der Stadt und hol die Armen, Verkrüppelten, Blinden und Gelähmten her. Der Diener kam zurück und meldete, Herr, ich habe deinen Befehl ausgeführt, aber es ist immer noch Platz da. Der Herr sagte zu ihm, dann geh auf die Landstraßen und an die Zäune draußen vor der Stadt, wo die Landstreicher sich treffen, und dränge die Leute hereinzukommen, damit mein Haus voll wird. Jesus schloss, das sollt ihr wissen, von den zuerst geladenen Gästen kommt mir niemand an meinen Tisch.
Heute ist hier ein bisschen wie beim Tennis, ne? Ungeeignet die Sitzordnung für Prediger, die es mit dem Nacken haben, aber ich bin ja noch gut geländegängig. Habt ihr jemals ein Fest vorbereitet mit ganz viel Herz und mit ganz viel Liebe und mit ganz viel Leidenschaft? Und je näher das Fest rückte, desto mehr Leute haben einer nach dem anderen abgesagt, sodass ihr am Ende nur so mit so einer ganz kleinen Gruppe da saßt. Und ihr habt es euch eigentlich ganz anders vorgestellt. Habt ihr das jemals erlebt? Wisst ihr, wie sich das anfühlt? Richtig, richtig schlecht. Du hast dir vielleicht schon Wochen vorher Gedanken gemacht und in deiner Fantasie alles vorgestellt, wie alles werden würde. Hast dir Gedanken gemacht über die Location, hast abgewogen und am Ende doch entschieden, ach, ich mach's zu Hause, es soll persönlich werden und ich will ja sowieso nur meine besten Freunde einladen. Und hast Kochbücher gewälzt, Sachen ausprobiert, irgendwann eingekauft und am Tag vorher 10 Stunden in der Küche verbracht und alles vorbereitet. Und du wolltest, hast dich aufgemacht, wolltest dein Lieblingswein besorgen und stellst fest, der Händler hat dich gemacht und du hast alle Hebel in Bewegung gesetzt, um deinen Lieblingswein doch noch zu bekommen und ihn servieren zu können. Eine halbe Nacht hast du damit verbracht, auf iTunes eine Liste zusammenzustellen mit deinen Lieblingssongs, damit nur deine Lieblingsmusik an dem Abend spielt, wenn alle deine Gäste da sind. Hast du Gedanken gemacht, wo die Leute sitzen? Wer alles kommt, wen du wem bekannt machst und so weiter. All das hast du schon in deiner Fantasie dir vorgestellt. Und dann hast du dir vorgestellt, wie du am Ende der Party, mitten in der Nacht, wenn alle gegangen sind und du so in diesem schönen Partychaos zu Hause dich an den Tisch setzt und noch ein letztes Glas Wein trinkst und glücklich bist, weil das Essen gut war, der Wein gelobt wurde, die Atmosphäre klasse und es einfach ein tolles Fest war. Das alles hast du vor deinem inneren Auge gehabt, als du das vorbereitet hast. Und voller Vorfreude erlebst du dann die letzten Tage vor dem Fest und musst miterleben, wie plötzlich einer nach dem anderen aus irgendwelchen fadenscheinigen Gründen absagt. Ja, ich habe mir da ein neues Auto gekauft, stark wie 5 Ochsengespanne muss ich mal Probe fahren? Und du denkst, wieso hast du es doch gekauft? Ich hätte es mal vorher Probe fahren können. Und ich habe mir gerade eine neue Wohnung gekauft. Jetzt muss ich mal schauen, ob die Aussicht wirklich so ist, wie es im Exposé stand. Und ich habe gerade geheiratet wir müssen unbedingt, ich meine, du kannst jetzt fragen, könnt ihr nicht mal eine kleine Pause einlegen? Ja. Mit schlechten Begründungen und mit einem schlechten Stil. So am Tag vorher eine SMS. Huhu, mir ist doch was dazwischen gekommen. Ich komme leider doch nicht. Und dann noch eine SMS hinterher. Ach ja, vielen Dank noch für die Einladung. Habt Spaß, sorry. Und du merkst, die Botschaft, die darüber kommt, ist, du und dein Fest, das ist bei meiner Liste der To-Dos und Optionen irgendwo ganz hinten. Das tut richtig weh. Das tut richtig weh. Hast du sowas schon erlebt? Weißt du, wie sich das anfühlt? Ich weiß das. Wenn man mit so viel Herz, mit so viel Leidenschaft, mit so viel Freude an etwas rangeht und dann sagen die Leute so ab. Der Bibeltext für heute handelt von so einem Fest, von so einem Gastgeber, der mit so viel Mühe und mit so viel Leidenschaft ein Fest vorbereitet. Und er will ein großes Fest machen und lädt viele Gäste ein. Und sie sagen ab. Und sie lassen den Gastgeber enttäuscht zurück. Aber der Gastgeber lässt sich nicht einfach so enttäuschen und sein Fest mies machen, sondern er macht sich auf und wechselt einfach die Gäste aus und sagt, wenn die nicht kommen, wenn die es nicht nötig haben, dann lade ich andere ein. Ich lasse mir mein Fest nicht verderben, gefeiert wird. Finde ich schon mal eine klasse Einstellung. Wir sprechen hier ja zurzeit über Geheimnisse guter Gastfreundschaft. Und ich finde, dieses Gleichnis aus dem Lukas-Evangelium erinnert uns daran, dass es manchmal richtig schwer ist, ein guter Gastgeber zu sein. Und erinnert uns daran, dass die postmoderne Unverbindlichkeit, die mit der wir es hier alle naslang zu tun haben, irgendwie auch schon 2000 Jahre alt ist. Der Gastgeber in diesem Gleichnis ist Gott. Gott weiß etwas von diesem Schmerz, von dem ich gerade gesprochen habe. Wenn wir unsere eigenen Feste feiern, wenn wir hier in der Kirche unsere Gottesdienste feiern und das erleben, dass wir mit viel Herzblut und mit viel Freude und mit viel Mühe und mit viel Opfer an die Sache rangehen und am Ende merken, die wir eingeladen haben, die kommen nicht. Gott weiß etwas davon. Gott ist der Gastgeber in diesem Gleichnis. Und im Textzusammenhang, in dem Jesus dieses Gleichnis erzählt, geht es um ein Fest, das im Haus eines Pharisäers stattgefunden hat. Einer dieser super frommen Schriftgelehrten. Jesus war auch da und es gibt ein Gerangel um die besten Plätze. Also wer, wo, neben wem sitzt und so weiter. Es ging dabei darum, wer ist am wichtigsten. Und Jesus kritisiert dieses egoistische, nur auf sich selbst bedachte, ehrsüchtige Verhalten, diese egoistische Kultur, die da herrscht bei diesem Fest. Und in dem Zusammenhang fragt dann ein anderer Gast, fragt Jesus, wie das eigentlich sei im Reich Gottes, im Himmel, welche Gastfreundschaftskultur denn da herrschen würde. So fängt ja das Gleichnis an. Da heißt es, einer von den Gästen ergriff dieses Wort, was Jesus da sagte, mit dieser Kritik, griff dieses Wort auf und sagte zu Jesus, ja, freuen dürfen sich alle, die mit zu Tisch sitzen werden in Gottes neuer Welt. im Reich Gottes? Da ist es bestimmt ganz anders, oder, Jesus? Das ist so die Frage. In Gottes neuer Welt. Hier möchte ich einen kleinen theologischen Fachbaustein einfügen. Im Griechischen steht dabei in Gottes neuer Welt, wie es hier die Gute Nachricht Bibel übersetzt, oder im Reich Gottes, steht hier im Griechischen Basileia tou theou. Basileia bedeutet Königreich oder Königsherrschaft. Basilikum ist das Königskraut. Basileia tou theou. Das Königreich Gottes. Tou theou ist klar. Gott, Theos, Gott, Atheismus, Theologie. Das Königreich Gottes. Wie ist es eigentlich im Königreich Gottes? Im Reich Gottes? Das ist die Frage. Das Lukas-Evangelium nach der Martin-Luther-Übersetzung übersetzt in der Regel mit Reich Gottes. Und das Matthäus-Evangelium, ein bisschen anders, spricht vom Himmelreich. Da möchte ich kurz was dazu sagen, weil mit Himmel oder mit Reich Gottes erstmal nicht das gemeint ist, woran wir erstmal denken. Es ist nämlich gerade nicht der Himmel irgendwann mal gemeint, sondern also nicht der Himmel, der irgendwann mal kommt, diese Jenseitsvertröstung, ach ja, im Himmel irgendwann mal, sondern mit Reich Gottes. Mit Himmelreich ist gemeint der Himmel auch schon jetzt und hier. Wir müssen ihn, so sagen die Theologen, wir müssen Reich Gottes eschatologisch verstehen. Das meint in der Gleichzeitigkeit von schon jetzt und noch nicht. Das heißt, das Reich Gottes, der Himmel, biblisch verstanden, ist gerade nicht eine weltfremde Jenseitsvertröstung, sondern eine unbedingte Menschen- und weltzugewandte Hoffnung. Eine Inspiration des Glaubens für unser Leben jetzt und hier. Dass der Himmel schon jetzt beginnt, das ist unsere Idee. Deshalb sage ich immer gerne zu Reich Gottes, Gottes Traum. Gottes Traum. Gottes Traum vom Leben, wie wir ihn schon jetzt mit ihm mitträumen dürfen. Das ist gemeint. Dass wir Gottes Traum erfassen, Gottes Idee vom Leben, wie es im Himmel einmal irgendwann perfekt sein wird, aber wo wir schon jetzt damit anfangen dürfen und jetzt mitträumen und unser Leben von daher, von diesem Himmel, der irgendwann mal kommt, schon jetzt mitgestalten dürfen. Deshalb hat auch Jesus gesagt, das Himmelreich ist mitten unter euch. Das Himmelreich ist mitten unter euch. Auch wenn es sich nicht immer so anfühlt. Es geht also um eine Kultur des Himmels, um eine Gastfreundschaftskultur des Himmels, die wir schon jetzt untereinander pflegen sollen und pflegen dürfen. Das vielleicht als kleiner theologischer Ausflug, um das ein bisschen besser zu verstehen, was hier gemeint ist. Dann erzählt Jesus und sagt, ein Mann hatte viele Leute zu einem großen Essen eingeladen. Das korrespondiert mit einer Passage aus dem Alten Testament, aus Jesaja. Da steht Folgendes. Also diese Idee, dieses Bild sozusagen von einem Mann, der ein großes Fest macht, korrespondiert mit einem alten prophetischen Wort aus dem Jesaja. Kapitel 25, da steht, der Herr, der Herrscher der Welt, wird für alle Völker ein Festmahl geben mit feinsten Speisen und besten Weinen, mit kräftigen, köstlichen Speisen und alten, geläuterten Weinen. Also dieses Bild, ja, ich möchte sagen, das Bild des Lebens als ein Festmahl, als ein Fest. Das gefällt mir schon mal gut, ja, die Bibel transportiert das ein Bild vom Leben als Fest, nicht als Fiasko, wie wir es auch mal erleben. Das Leben ist ein Fest, möchte die Bibel uns sagen. Und Gott lädt uns ein zu diesem Fest. Wir sind eingeladen. Du bist eingeladen zu diesem Fest des Lebens. Und das ist eigentlich der erste Punkt, den ich heute auch schon machen will. Vielleicht mal für die, die auf der Suche sind nach Glauben, die auf der Suche sind nach Gott und nicht genau wissen, ob diese Einladung Gottes auch für sie gilt. Oder nur diesen auserwählten Superchristen, diesen moralischen Heroes, die es immer auch mal irgendwo gibt, aber wo man sagen muss, zu denen gehöre ich leider nicht. Wer ist eigentlich eingeladen? Antwort: alle Völker. Alle. Du bist eingeladen. Diesen ersten Punkt möchte ich hier machen. Du bist eingeladen zu Gottes Fest, zum Fest des Lebens. Dann geht es weiter. Dieser Gastgeber schickt seinen Diener. Offensichtlich hat er schon langfristig eingeladen. Vielleicht so eine offizielle Einladung. Hiermit möchte ich dich, bla, 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 mit persönlicher Anrede und so. Schon langfristig eingeladen. Jetzt in den letzten Tagen schickt er nochmal seinen Diener, um ganz persönlich einzuladen. Um den Gästen mit Nachdruck zu sagen, du bist eingeladen und du hattest dazu gesagt, du kommst doch, oder? Und jetzt passiert etwas irritierend Unverständliches in diesem Gleichnis. Einer nach dem anderen sagt ab. Der erste erklärte, ich habe ein Stück Land gekauft, das muss ich mir jetzt unbedingt ansehen. Jetzt unbedingt. Bitte entschuldige mich. Ein anderer sagte, ich habe 5 Ochsengespanne gekauft und will gerade sehen, ob sie etwas taugen. Bitte entschuldige mich. Und ein dritter sagte, ich habe eben erst geheiratet, darum kann ich nicht kommen. Der Diener kam zurück und berichtete alles seinem Herrn. Da wurde der Herr zornig. Da hat einer ein Fest vorbereitet mit ganz viel Liebe und Leidenschaft für seine Freunde und dann das. Hat mir ein Haus, ja, würde man heute sagen, ein Auto, vielleicht so ein Geländewagen, ne, würde ich das mal übertragen, diese Ochsengespanne, einen tollen, so ein SUV. Hab eine Frau, eine Familie. Geht leider nicht, sorry. Ich finde ja, dass uns in diesem Text, der 2000 Jahre alt ist, so ein bisschen die Signa des guten bürgerlichen Lebens begegnen. Mein Haus, mein Auto, meine Frau, meine Familie, meine Kinder. Geht leider nicht. Ich bin beschäftigt. Ist das per se schlecht, ein Haus zu haben, ein Auto zu fahren, Frau und Familie? Nein. Ist es gegen den christlichen Glauben, eine tolle Wohnung zu haben, ein schickes Auto und eine Familie? Nein. Aber wenn uns diese Dinge, dieses Projekt des schönen Lebens, wie es der Bamberger Soziologe Gerhard Schulze sagt, wenn uns dieses Projekt des schönen Lebens daran hindert, uns einladen zu lassen ins Reich Gottes, dann schon. Dann ist es schlecht. Wenn uns diese Dinge so beschäftigen, so in Beschlag nehmen, dieses Projekt des schönen Lebens, weil alles rund sein muss und so, wenn man so den Himmel sich so selber bauen will und wir nicht mehr offen sind für den Himmel, den Gott uns schenken will, dann ja. Hier ein paar Verse später heißt es, dass Jesus zu seinen Jüngern spricht, so im Nachklang an diese ganze Geschichte. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir auf meinem Weg folgt, kann nicht mein Jünger sein. Das ist ja interessant, wie Jesus das erzählt. Jedes Wort ist hier wohl gewählt. In Vers 18 und 19 heißt es ja immer, ich habe ein Stück Land, das muss ich mir jetzt unbedingt ansehen, bitte entschuldige mich. Wörtlich in der griechischen Urbibel heißt es hier an dieser Stelle, betrachte mich bitte für einen Entschuldigten. Betrachte mich für einen oder halte mich für einen Entschuldigten. Wenn man dieses Gleichnis jetzt auf den Glauben bezieht, wird diese Aussage ja hochinteressant. Da sagt einer, betrachte mich als entschuldigt, das heißt doch, betrachte mich bitte als einen, dem die Schuld abgenommen wurde, aber ohne, dass ich mich einladen lasse ins Reich Gottes. Das geht nicht. Das geht gar nicht. Ich kann nicht gleichzeitig von Gott erbitten, dass er mir meine Schuld nimmt, ohne dass ich Teil des Glaubens werde, dass ich Teil des Reiches Gottes werde, ohne dass ich mich einladen lasse ins Reich Gottes. Wer sich entschuldigen möchte, ohne gleichzeitig sich einladen lässt zum Glauben, verpasst das Reich Gottes. Das eine ist ohne das andere nicht zu haben. Das ist der Konflikt. Wer ist denn nun eingeladen? Wer ist eingeladen? Ich glaube nicht, dass es in diesem Gleichnis um zwei verschiedene Sorten Mensch geht. Die einen bitte ich hierhin, die mit Haus, Auto und Familie, und die anderen bitte ich hierhin. Ja. So einfach ist das ja nicht. Sondern es geht um eine Haltung. Die Frage ist doch, wie komme ich zu Gott? Also wie komme ich zu Gott? Auf welche Weise lasse ich mich einladen? Als wer oder als wen lädt Gott mich ein? In der Haltung, ich habe ein Land gekauft, ich habe ein Ochsengespann, ich habe eine Frau. In der Haltung, ich bin schon mit allem fertig, ich habe diesen materiellen Besitz, ich habe diesen moralischen Besitz. Guck mal, was ich alles geleistet habe, wo ich mich überall engagiert habe und engagiere. Oder diesen geistlichen Besitz, wie viele Bibelverse ich auswendig kenne, wie viele Predigten ich gehört habe, wie tiefgläubig ich bin. So ein bisschen wie der Pharisäer in diesem anderen Gleichnis, der sich hinstellt und sagt, oh Gott, vielen Dank, dass ich nicht so oberflächlich glaube wie die da drüben. Ich habe. Oder in der Haltung der Armut, des Eingeschränktseins, der Hilfsbedürftigkeit. Dass ich mich danach sehne, dass Gott mir meine leeren Hände füllt. Wie komme ich zum Fest? Als wer sind wir eingeladen? Die sagen, ich hab alles. Oder als der sagt, ich brauche, ich sehne mich. Weiß nicht, ob ihr das mal gehört habt, mit welchen Worten angeblich Martin Luther gestorben ist. Der hätte mit Fug und Recht sagen können, ich habe die Bibel übersetzt. Martin Luther konnte das Neue Testament auswendig und zwar auf Latein. Ich habe die Kirche reformiert. Martin Luther ist mit den Worten, so sagt man, gestorben. Wir sind Bettler, das ist wahr. Wir sind Bettler. Wenn wir nicht bereit sind, mit unseren leeren Händen zu Gott zu kommen, mit unserem Scheitern, mit unserer Verletztheit, mit unserer Armut, sind wir nicht eingeladen. Und vielleicht ist das der zweite Punkt, den dieser Predigtabschnitt oder dieser Bibelabschnitt anspricht. Vielleicht sehr für die, die schon lange im Glauben unterwegs sind, die viel Wissen haben, viel Glauben haben, viel Erfahrung gemacht haben. Wenn wir nicht immer wieder neu mit dieser Haltung, ich sehne mich, ich brauche, ich gestehe meine eigene Schuld und Armut ein, zu Gott kommen, sind wir nicht länger eingeladen. Gott lädt die ein, die mit leeren Händen kommen. Zum Diener sagt er, die lade ein. Geh an die Hecken und Zäune. Die lade ein, die Armen, die Bettler, die Obdachlosen, die Kranken. Das sind ja wir. Das sollen wir sein. Damit mein Haus voll wird. Damit die Party steigen kann. Was will ich sagen? Das Leben ist ein Fest. Und wir sind eingeladen. Du bist eingeladen. Gott meint dich. Und er lädt dich ein, so wie du bist. Nicht mit dieser Ich-habe-Haltung, sondern gerade so, wie du bist. Mit deiner Armut, mit deiner Bedürftigkeit, mit deiner Ratlosigkeit und so weiter. Das war jetzt mal so ein erster Bogen. Wir machen ja gerade so eine kleine Predigtreihe über Gastfreundschaft. Und bevor ich den Schluss der Predigt bringe, habe ich gedacht, wir können ein kurzes Interview machen. Und zwar gehe ich mal hier rüber, ein bisschen zu euch, bin hier so allein da vorne und setze mich hier zwischen Virginie und Ibo. Euch wollte ich nämlich heute mal interviewen und fange mal an bei Virginie. Virginie, du bist hier ja verantwortlich für das Brunch-Buffet und so. Was aber viele nicht wissen oder vermutlich nicht wissen, ist, dass du mal ein paar Jahre ein Café hier in Hamburg geführt hast, nämlich das Café Mai. Und nebenbei eigentlich schon irgendwie das halbe Leben in der Gastronomie jobbst. Und jetzt wollte ich dich mal fragen, was begeistert dich so an der, daran, anderen zu dienen, gerade so in diesem gastronomischen Bereich? Und was hat das mit deinem Glauben zu tun?
Ja, also, soll ich es halten?
Nee, ich halte es hier hin.
Du hältst es, danke.
Schieß los.
Hört ihr mich?
Ja.
Sehr gut. Ja, ich liebe die Arbeit mit Menschen. Ich liebe es, wenn Menschen in die Gastronomie kommen, ob ins Café oder ins Restaurant, gerade auf sie eingehen zu können, zu sehen, was für Bedürfnisse sie vielleicht haben, ob man sieht den Menschen, ob sie traurig sind oder glücklich sind. Einige wollen gerne reden, einige freuen sich, da zu sein und freuen sich, dass du denen das Essen bringst oder den Kuchen, den sie sich so gewünscht haben für den Tag. Und mir persönlich, in meinem Herz und meiner Seele gibt's einfach ja sehr, sehr viel Freude, das mit Menschen zu teilen und Teil von ihnen zu sein und von deren Tag in dem Moment.
Und hat es was mit deinem Glauben zu tun? Wir hatten da neulich mal kurz drüber gesprochen. Hast du...
Ja, also wir sagen uns ja auch immer als Christen, dass es wichtig ist, offen füreinander zu sein, Liebe einander zu schenken, einander zu sehen, was uns ja oft im Alltag mit unseren Gedanken und Sorgen manchmal untergeht, sich immer wieder als Christ zu sagen, ich möchte gerne da sein. Und das hilft mir natürlich sehr, mit meinem Glauben das zu vereinen, weil ich da beruflich als Gastgeber das ausleben muss, in Anführungsstrichen, weil das gerade mein Job ist und ich es aber gleichzeitig von meinem Glauben her auch gerne möchte. Und in dem Moment kann ich selber entscheiden, wie sehr beschäftige ich mich mit dem Menschen, der gerade an meinem Tisch sitzt oder eben auch nicht. Und das versuche ich halt in jeder Schicht, die ich arbeite, in jeder Zeit, die ich verbringe oder hier auch auszunutzen und bewusst auf den Menschen halt zuzugehen oder einzugehen.
Kurze Frage, kurze Antwort. Unser Thema heißt ja Geheimnisse guter Gastfreundschaft. Was ist dein Geheimnis? Was kannst du sowas sagen?
Das große Geheimnis ist Offenheit und Liebe. Also ein Lächeln kann einen ganzen Tag verändern für Menschen oder auch für einen selber. Kann Gespräche können sich dadurch entwickeln. Und ja, das finde ich das Wichtigste. Offen sein, zuhören und freundlich und voller Liebe den Menschen zu begegnen.
Virginie, vielen Dank. Wer dich sehen will, wer sich mal so freundlich, offen, liebevoll von dir bedienen lassen möchte, muss wohin kommen?
Muss in die Factory kommen an der S-Bahn Hasselbrook in Hamm.
Ja. Herzliche Einladung.
Oder bei der Hof Coburg anrufen und Glück haben, dass ich ans Telefon gehe.
Genau, und Trinkgeld nicht vergessen. Ich wende mich mal zur Rechten. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, Ibo. Ja. Du bist Koch im Mövenpick hier im Schanzenpark, genau. Da schräg gegenüber. Und verwöhnst dort die Gäste und einmal im Monat auch uns hier, weil du hier die Suppe für den Church Brunch kochst. Die kocht auch da draußen, deswegen machen wir das ganz kurz hier, weil du musst wieder umrühren, nicht dass die Suppe hier einbrennt und wir sind schuld. Das wäre natürlich fatal. Wichtigste Frage, die heute natürlich auch wieder alle interessiert: Welche Suppe gibt's heute?
Genau. Heute gibt's Karotten-Blutorangensuppe und mit frischem Kerbel und gebratenem Mandel.
Yes. Ist das eine Ansage?
Ja.
Wir freuen uns jetzt schon. Ibo, du bist Türke, in der Türkei aufgewachsen, bist dann hierher nach Deutschland gekommen, hast da in der Gastronomie auch deine Frau kennengelernt, ne, Mareike.
Genau, ja.
Und vor 2 Jahren oder wann habe ich euch getraut, hier in der Jerusalemkirche? Was mich jetzt interessiert, also du bist in beiden Kulturen zu Hause, Türkei und Deutschland. Jeder weiß, Türkei hat ein tolle Gastfreundschaftskultur. Du bist skeptisch? Also, trotzdem, vielleicht sag mal so typisch türkisch, was könnten wir hier in Deutschland so ein bisschen uns ab und zu mal abgucken von den Türken?
Also, ich muss eigentlich das auch sagen. Also, ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht mit deutschem Gastfreundschaft, muss ich das auch sagen.
Puh.
Ja, und vielleicht die Deutschen noch lernen können, ein bisschen so spontan zu sein. Ne?
Ja.
Genau. Aber auch nicht wie Türken, weil die Türken sind zu spontan. Also so muss auch nicht sein.
Ich habe Ihnen spontan jetzt mal was anderes gebracht, ne?
Genau.
Also nicht so.
Ja, also ich habe nur einen Punkt gefunden, das ist nur
Spontanität.
Genau, ein bisschen Spontanität.
Okay.
Ja.
Na gut, wir werden es uns merken.
Ja.
Ibo, was ist Geheimnis guter Gastfreundschaft? Was ist dein Geheimnis?
Also mein Geheimnis, einfach so freundlich sein. Einfach so, also ganz freundlich lachen. Das war's.
Das war's. Sehr gut. Es kann so einfach sein. Also was so schwierig. Vielen Dank euch beiden für den kleinen Eindruck.
Ja.
Jetzt gibt's noch ein kleines, eine zweite Halbzeit ist völlig übertrieben. Aber einen kurzen Schluss, nochmal ganz praktisch so zum Mitnehmen oder ja nochmal auf unser Thema bezogen. Geheimnisse guter Gastfreundschaft. Ein Stück Gastfreundschaftskultur, die wir lernen können, nicht nur von den Türken, sondern auch von der Bibel, vom Himmel. Aus diesem kurzen Text. Mein erster Gedanke: Wenn du ein Fest feierst, wenn du einlädst, lade alle ein. Heiße alle willkommen. Und finde die heraus, die gerne kommen. Vielleicht auch die, die du zuerst gar nicht so im Blick hast. Vielleicht sind's ja die. Wer ist so auf deiner inneren Liste? Und geht's dir dabei um so ein Ego-Ding, wo man eine Gegeneinladung erwartet oder mit dessen Bekanntschaft man sich dann schmücken kann? Wie läuft so deine innere Liste ab? Oder geht's dir um den Menschen direkt, selbst? Also finde die heraus, die gerne kommen. Und hab auch die im Blick, die vielleicht zunächst gar nicht im Blick sind, die auch kein anderer so richtig im Blick hat. Wen lässt Gott dich da in den Blick nehmen? Und dann lade sie ein und heiße sie herzlich willkommen. Das ist mal so ein erster Gedanke. Ein zweiter Gedanke: Lade persönlich ein und begrüße persönlich. Lass den anderen spüren, dass dir wirklich daran liegt, dass er kommt, dass du sie meinst, dass du ihn meinst. Dieser Mann in diesem Gleichnis schickt ja ganz persönlich seinen Diener. Nicht nur mal eine SMS, sondern schickt jemand vorbei und lädt ganz persönlich ein. Es reicht übrigens auch nicht, ein Fest toll vorzubereiten. Man muss schon einladen. Man muss schon die Einladung aussprechen. Das haben die ganzen Politiker oder Leute, die jetzt in die Bürgerschaft wollen, ja auch begriffen. Es reicht nicht, eine gute Meinung zu haben oder eine Idee, wie es in der Stadt besser laufen kann. Man muss sich ja auch ein bisschen verkaufen und ein paar Plakate kleben. Und da oben, wie hier an einem Schlumpf an der S-Bahn stehen, auch wenn es regnet, und ein paar Flyer verteilen. Ein Pastor hat mal gesagt, wenn du 10 Stunden für die Vorbereitung eines Gottesdienstes hast, dann bereite 5 Stunden die Predigt vor und mit den anderen 5 Stunden sieh zu, dass auch Leute da sind. Bei der Church Base, bei der Feierabendandacht, bei der Feier, die du demnächst vorhast oder die wir als Gemeinde vorhaben. Lade persönlich ein. Begrüße persönlich. Schick deine Diener raus. Entweder je persönlicher, desto besser. Anrufen, persönlich einladen, vorbeigehen oder eine SMS schicken oder auf Facebook da so einen Veranstaltungshinweis da machen und das immer teilen und liken und so weiter. Je persönlicher, desto besser. Lass den anderen spüren, dass dir wirklich daran liegt, dass du sie meinst und dass er kommt. Und besonders, wenn es darum geht, einzuladen ins Reich Gottes. Mein dritter Gedanke, 4 habe ich. Lade begeistert ein. Lade begeistert ein. Dieser Schmerz, diese Enttäuschung, die uns begegnet in diesem Mann, der da eingeladen hat zum Fest, ist ja gar nicht anders zu begreifen als, also die wäre nie so groß, wenn er nicht mit Herz und mit Leidenschaft und mit großer Freude geplant hätte und eingeladen hätte. Und ohne das geht es leider auch nicht. Ohne dass wir mit Emotionen, mit Gefühl, mit Leidenschaft, haben wir gerade hier gehört von Ibo und Virginie, mit Liebe, mit Offenheit, mit Freude daran gehen und mit Freundlichkeit, anders geht es nicht. Also das hat auch sein Risiko, wenn man zurückgewiesen wird und wenn man dann solche fadenscheinigen Rückmeldungen bekommt. Was mir an dem Mann gefällt, er zieht sich nicht in seinen Schmollwinkel zurück und sagt, naja, dann mache ich es eben gar nicht mehr oder dann mache ich es eben nur so ein bisschen, sondern dann lädt er eben die ein, die gerne kommen. Lade begeistert ein und mit Herz. Und zum Diener sagt er so, und jetzt bist du da, jetzt sind nur einige da, es ist immer noch Platz, geh nochmal. Und da steht ja, gewinne sie oder dränge sie, nötige sie zu kommen, übersetzt Luther, nötige sie. Lade begeistert ein. Im Römerbrief Kapitel 12, Vers 13 steht, wetteifert in der Gastfreundschaft. Lade begeistert ein. Also lade alle ein, lade persönlich ein, lade begeistert ein. Und mein letzter Gedanke, sei dir des Segens Gottes gewiss, wenn du so handelst. Sei dir des Segens Gottes gewiss. Wer mit Herz Gastfreundschaft freundlich ist, wem es nicht um sich selbst, sondern wirklich um die anderen geht. Wer Gutes tut und großzügig ist und wer freundlich ist und auch die im Blick hat, die sonst keiner im Blick hat, der weiß, dass das alles viel Kraft kostet. Es ist sehr viel einfacher, irgend so einem dahergelaufenen Gast irgendwie seine Pommes dahin zu knallen und fertig. Aber sich ihm zuzuwenden, wie Virginie das erzählt hat, offen zu sein, mal zu spüren, ob der vielleicht ein kurzes Gespräch oder einfach eine nette Geste braucht, das kostet viel Kraft. Wenn wir hier unsere Church Bunch Gottesdienste vorbereiten und ihr, die ihr alle hier mithelft, euch hier engagiert, das kostet viel Kraft. Das weiß ich und das weiß Gott auch. Seid euch des Segens Gottes gewiss. Ihr macht es nicht einfach nur für die anderen. Und ich weiß, dass es nicht macht wegen euch, also wegen euch selbst, sondern ihr macht es letztlich für Gott. Das kostet viel Kraft. Manchen Frust, manche Enttäuschung im Miteinander oder im Erfolg wegzustecken. Aber ich weiß auch, dass es eine Response gibt, ein Segen Gottes. Wir kriegen immer etwas zurück. Im Galaterbrief 6, Vers 9 steht, lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden. Denn zu seiner Zeit werden auch wir ernten. Das ist immer so ein bisschen Saat auf Hoffnung. Manchmal wäre es uns ein bisschen früher lieber, die Ernte. Oder ein bisschen schneller. Oder ein bisschen größer. Hier steht, zu seiner Zeit werden wir ernten. Dass wir ernten, ist unbestritten. Erinnere dich immer wieder, gerade dann, wenn der Frust auch hochkommt, die Enttäuschung, daran, an den Segen Gottes. Er wird kommen, früher oder später. Es ist unmöglich, daran vorbeizulaufen. Das ist unsere Aufgabe als Kirche, als Jesus Friends, als Christen. Das ist unsere Mission in dieser Welt, hier in unserer Stadt. Wir sind wie dieser Diener. Wir laden doch hier zum Church Brunch nicht ein, wegen uns. Ist doch seine Party, zu der wir einladen. Gott lädt doch ein zu seinem Fest. Wir sind wie dieser Diener, der hinausgeht und zu Gottes Fest einlädt. Mehr nicht. Und wir sollen es so tun, wie es dieser Diener tut. Wir sollen alle einladen, gerade auch die, die zunächst gar nicht im Blick sind. Wir sollen persönlich einladen. Und wir sollen mit Herz und Leidenschaft einladen. Und in der Gewissheit, Gott wird uns dafür segnen, früher oder später. Bitten? Amen.